Wie war das am Himmelfahrt mit den Jüngern? Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Das klingt so wehmutsvoll, so orientierungslos. Was bedeutet Christi Himmelfahrt? Wer wird Millionär? Solche Fragen stellt, die sind sehr viel Geld wert. Viele können mit dem Fest nichts anfangen. Bei den meisten ist es nur noch der Vatertag. Aber es ist ja auch ein seltsames Fest. Christi Himmelfahrt. Jesus geht fort und das sollen wir feiern. Seit wann ist Abschied etwas Schönes? Ein Fest, bei dem man nicht weiß, ob Trauer oder Freude angesagt ist. Zum Glück waren da noch die zwei Engel. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus ist von euch weg in den Himmel aufgenommen worden. Es ist alles in Ordnung. Ich würde wetten, das waren die gleichen Engel wie an Weihnachten. Was wir an Himmelfahrt feiern, ist das, was an Weihnachten angefangen hat, als Jesus auf diese Erde kam. Jesus geht zurück zu seinem Vater. Dabei ist Himmel nicht das Weltall über uns, wo man aufpassen muss, dass man nicht mit Satelliten oder Raumstationen zusammenstößt. Himmel ist, wo Gott wohnt, unsichtbar und überall. Dass Jesus aufgenommen wurde in den Himmel, heißt ganz einfach, er ist wieder in Gottes Wirklichkeit zurückgekehrt. An Weihnachten hat Jesus sein Gottsein aufgegeben und ist ganz Mensch geworden. An Himmelfahrt hat er sein Menschsein aufgegeben und ist wieder ganz Gott geworden. Und er regiert. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, haben wir vorhin schon mal gehört. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, haben wir vorhin in dem Himmelfahrtslied gesungen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Das ist ein Bogen, eine Bewegung, die jetzt an ihr Ziel kommt. Allerdings so, dass jetzt Jesus nicht wieder verschwunden ist, aus, fort, vorbei, weg, tschüss, sondern so, dass Jesus jetzt unsichtbar und überall ist. Er ist nicht mehr nur an einem Ort, sondern eben überall. Und deshalb können wir heute Gottesdienst feiern und er ist dabei. Deshalb können Sie nachher nach Hause gehen und er geht mit. Deshalb können wir morgen wieder unserer Arbeit nachgehen und er begleitet uns. Himmelfahrt macht's möglich. Etwas Besseres als dieser Abschied kann uns wirklich nicht passieren. Jesus geht, um ganz bei uns zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in dem, was an Ostern und danach passiert. Jesus Christus soll seinen Platz neben dem himmlischen Vater einnehmen. Er soll erhöht werden. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um hier seinen Auftrag zu erfüllen, das Evangelium zu verkündigen, das Sühnopfer und die Auferstehung zu vollbringen und danach wieder in den Himmel zurückzukehren. Das war von Anfang an so vorgesehen und Jesus hat sich schon immer darauf eingestellt. Kurz bevor er gefangen genommen und umgebracht wird, spricht er noch ein letztes Gebet. Es ist wie sein letzter Wille, wie sein Vermächtnis. Johannes hat dieses Gebet überliefert und wir dürfen Zeuge bei einem ganz privaten Gespräch Jesu mit seinem Vater sein. Vor dem Gang nach Gethsemane betet Jesus für seine Jünger und es lohnt sich, das ganze Gebet in Johannes 17 nachzulesen. Heute lese ich die Verse 20 bis 26. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt. Aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Jesus bittet für seine Jünger, denn er weiß, dass es eine schwere Zeit ist, die vor ihnen liegt. Aber er bittet nicht nur für sie, sondern auch für uns. Deshalb dürfen wir uns auch direkt angesprochen fühlen. Denn Jesus sagt ausdrücklich: Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Ich finde das total stark. Jesus betet für die Menschen, die später und noch später und irgendwann mal an ihn glauben werden. Jesus betet damals schon für die Christen in allen Winkeln dieser Erde, in den noch so kleinen Völkern. Und er betet für die Christen hier in Kirchberg, damit sie auch glauben. Und für die, die in 2 oder in 10 oder in 30 Jahren hoffentlich zum Glauben finden, weil die, die jetzt hier sitzen, ihnen davon erzählen werden. Und worum betet Jesus? Was ist ihm am Ende seiner Erdenzeit am wichtigsten? Damit sie alle eins seien. Einheit, Einheitspartei, Einheitsmeinung, damit haben wir schlechte Erfahrungen. Die Älteren wissen das noch gut, da gab es die Einheitspartei und wehe dem, der da nicht mitmachen wollte. Manche rufen heute nach der Einheitsschule und wir übersehen, dass Menschen nicht einheitlich sind, zum Glück. Bei mir ist es so, je lauter einer nach Einheit schreit, desto vorsichtiger werde ich. Einheit. Alle denken und tun dasselbe. Alle gehen in einer Richtung. Das empfinden wir oft als Gehirnwäsche. Staaten, die so etwas versuchen, sind uns suspekt. Empfinden wir als Bedrohung. Hier ist sicher große Vorsicht geboten. Aber wir in Westeuropa fallen dabei oft auch auf der anderen Seite dann vom Pferd, wie man so schön sagt. Es ist gut, wenn wir erkennen, dass jeder von uns ein Original ist, eine Einzelanfertigung, eine Sonderausgabe. Aber wir halten gerne das Ich sehr hoch und sind eher darauf aus, unser eigenes Leben zu gestalten, uns zu entwickeln und für uns aus diesem Leben das Beste herauszuholen. Es ist uns wichtig, unseren Standpunkt so allgemein verbindlich zu erheben, unseren Stil anderen aufzudrücken, unsere Erkenntnisse zum Maßstab zu machen. In der Regel gilt mehr: Zuerst komme ich. Ich bastle mir mein Leben, ich bastle mir meine Religion und wenn die anderen nicht mitwollen, dann ziehe ich eben mein eigenes Ding durch, dann mache ich meine eigene Schule auf, dann bastle ich mir meine eigene Gemeinde, dann suche ich mir eine neue Familie. Das Gemeinwohl der Nachbar bleibt dabei oft auf der Strecke. In der Kirche sind wir natürlich nicht glücklich darüber, dass es so viele Trennungen gab und gibt und Abspaltungen und Sondergrüppchen. Schwierig, wenn hier manche beanspruchen, dass sie die eine Kirche sind und Jesus besser verstanden haben wollen als alle anderen. John Wesley ist einer von denen, die vor 250 Jahren in England die methodistische Kirche gegründet haben. Von ihm erzählt man sich, dass er einen Traum hatte. Er ist gestorben und jetzt auf dem Weg in die Ewigkeit. Er kommt an das große Tor zur Hölle und fragt neugierig: Gibt es hier auch Leute aus der englischen Hochkirche? Oh ja, ganz viele. Mit der Antwort hat er gerechnet. Und auch Lutheraner? Oh ja, ganz viele. Wesley nickt etwas selbstgefällig und er denkt an seine eigene Kirche. Und auch Methodisten? Wieder die Antwort: Oh ja, ganz viele. Er ist entsetzt. Und er eilt weiter an die Himmelstür und fragt dort das Gleiche. Entschuldigung, gibt es hier Leute aus der englischen Hochkirche? Nein, keinen einzigen. Das war zu erwarten. Und Lutheraner? Nein, keinen einzigen. Aha, aber doch Baptisten oder Reformierte? Nein, keinen einzigen. Wesley wird nervös. Ihm schwant Böses. Auch keine Methodisten? Nein, keinen einzigen. Ja, was für Leute sind denn dann im Himmel? Und die Antwort kommt prompt: Hier gibt es nur Menschen, die durch Jesus gerecht geworden sind. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Es geht nicht um eine Einheitskirche, auch wenn die heutige Zersplitterung das Zeugnis für Jesus oft eher unglaubwürdig macht. Es geht nicht um eine organisatorische Einheit, sondern um die geistliche Einheit, die Einheit in Jesus. Und das Vorbild dafür ist die Einheit zwischen Gott und Jesus, zwischen Vater und Sohn. Jesu Weg hat beim Vater begonnen, von ihm ist er ausgegangen. Er hat in der Verbindung mit ihm gelebt, hat seinen Willen erfüllt, einer Verbindung, wie sie ganz natürlich ist, zwischen einem Kind und seinem Vater, wenn sie ein gutes Verhältnis haben. Jesus und der Vater im Himmel sind eine ganz enge Gemeinschaft. Und Jesus spürt, wie der Vater in ihm ist, wie er als Sohn ausspricht, was Gott will und wie umgekehrt Gott alles bestätigt, was Jesus uns sagt. Ich habe gesagt, was du mir gesagt hast. Ich habe gegeben, was du mir gegeben hast. So läuft das Gespräch hin und her und bestätigt die enge Beziehung der beiden. Und wir dürfen Zuhörer sein und hören, wie sie miteinander umgehen. Denn wir sind aufgefordert, es ihnen gleich zu tun. Auch wir sollen unsere Erkenntnisse und unsere Liebe nicht für uns behalten. Liebe kann man nicht für sich behalten, dann stirbt sie. Liebe muss weitergegeben werden. Und erst im Weitergeben wird sie lebendig. Auch das Wissen um das Evangelium wird erst dann lebendig, wenn man darüber spricht. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus und meint genau das. Im Gespräch, im Austausch wird die Botschaft lebendig. Dann ist es, als wäre Jesus leibhaftig unter uns. Wir können seinen Geist spüren und seine Kraft kann uns stärken. Dann werden Raum und Zeit überwunden. Menschen, die sich einig sind, die sich wirklich begegnen, können eins werden. Es ist der Traum aller Lebenden, eins zu werden, sich immer und überall zu verstehen und sich nie trennen zu müssen. Die Liebe Jesu zu seinem Vater wird in diesem Gebet sehr deutlich. Und Jesus bittet darum, dass wir in diese Liebe mit hineingenommen werden. An der engen Gemeinschaft und der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Nach dem Motto, seht, wie lieb sie einander haben. Man beobachtete die Christen sehr kritisch und ihre Liebe untereinander wurde ihr Markenzeichen. Auch heute werden wir Christen sehr kritisch beobachtet. Haben wir Liebe und miteinander? Sind wir einig im Glauben? Helfen wir einander? Haben wir Zeit füreinander? Daran wird sich viel entscheiden, aber auch daran, wie ernst wir unsere Festtage nehmen. Heute am Himmelfahrtstag feiern wir die Aufnahme Jesu in den Himmel. All das, was Jesus in jenem Gebet angesprochen hat, ist Wirklichkeit geworden. Jesus Christus ist auferstanden und darf nun zum Vater heimkehren und seinen Platz einnehmen. Mit der Himmelfahrt wird das irdische Leben Jesu sozusagen abgeschlossen. Die Himmelfahrt ist keine Trennung für immer. Vater, sagt er, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Er geht hin, um uns einen Platz zu bereiten. Das hat Jesus seinen Jüngern immer wieder versprochen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich gehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus ist in den Himmel zurückgekehrt. Er hat seinen Auftrag erfüllt und seine Jünger durften Zeugen sein, dass es so ist. So auch wir. Wir sind von Gott ausgegangen. Gott hat uns unser Leben gegeben und Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung uns zu Gottes Kindern gemacht. Das haben wir vorhin bei der Taufe wieder gehört. Gottes Kind sein dürfen, das meint Jesus mit Herrlichkeit. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Kind von Gott sein, von dem obersten Herrn, dem Allmächtigen, dem Ewigen, dem Höchsten und wir, seine Kinder, das ist eigentlich unvorstellbar. Aber genau dazu ist Jesus von Gott zu uns gekommen, damit wir Kinder Gottes werden. Das feiern wir an Weihnachten, dass er uns die Herrlichkeit gibt, die er selber mitgebracht hat. Und dann führt unser Weg hoffentlich irgendwann wieder zurück zu Gott in seine Arme. Insofern ist Himmelfahrt ein Hoffnungsfest, weil es uns ein Ziel vor Augen gibt, einmal bei Gott zu sein, bei unserem himmlischen Vater. Christi Himmelfahrt ist ein wunderschönes Fest. Das Leben hat den Tod überwunden. Das zeigt uns symbolisch auch der Frühling, der gerade draußen ausbricht. Das Leben geht weiter nach einer göttlichen Ordnung, auf die wir uns verlassen können. Es ist an uns, diese wundervolle Botschaft weiterzugeben. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Das bittet Jesus auch für uns, erinnern wir uns. Und auf diesem Weg vom Anfang zum Ziel, auf dieser Straße unseres Lebens, da ist Jesus mit dabei. Jesus und Gott sind eins, weil sie aufeinander hören, weil sie eine ganz enge Verbindung haben. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das fordert Jesus dann von uns. Wenn wir das tun, dann spüren wir Gottes Liebe zu uns, dann verschwinden die Grenzen zwischen Himmel und Erde. Dann trennt Christi Himmelfahrt die Gegenwart des Herrn nicht von uns, sondern der Himmel kommt zu uns. Und wir können in unseren Familien, in unseren Gemeinden und im Gottesdienst ein kleines Stück Himmel erfahren. Es ist an uns, unseren Teil dazu beizutragen, dass das wahr werden kann. Eins sein, zusammen sein mit Jesus leben, zu Jesus gehören, dazu sind wir eingeladen und Himmelfahrt macht's möglich. Amen.